Guten Abend, Herr Messner.
Einen schönen guten Abend.
Herr Messner, herzlichen Glückwunsch. Wie haben Sie denn gefeiert?
Also es wurde natürlich ein bisschen öfters gefeiert, weil da und dort noch eine kleine Feier dazu kam, zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern. Aber meine engen Freunde mit der Familie habe ich eingeladen auf eine Südtiroler Alpen, 2000 Meter hoch. Und da haben wir dann nach einem schönen Konzert und natürlich auch einem schönen Essen biwakiert. Das heißt, wir haben im Freien, im Schlafsack unter dem Sternenhimmel geschlafen. Es war ein fantastischer Abend, weil über diese Dolomiten gerade das Abendrot huschte.
Zu Ihren Ehren sozusagen extra ja, das, hat der liebe
das
Gott
das war nicht erwartet, denn der Sommer war ja schlecht und es war auch an diesem Tag nicht unbedingt bestes Wetter angekündigt. Aber es war dann genauso, wie es eben kitschig in Südtirol in den Dolomiten sein muss.
Fühlen Sie sich eigentlich 70 Jahre alt?
Nein, wir fühlen uns alle nicht so alt, wie wir sind. Aber ich weiß, ich bin 70 Jahre alt. Ich weiß, meine Zeit ist knapp geworden. Das heißt nicht, dass ich jetzt in Eile gerate, sondern ich bin glücklich, dass es mir gut geht, dass ich eine gesunde Familie habe, dass ich alle Gelenke noch in Ordnung habe. Ich kann mehr oder weniger alles machen, was ich gerne mache, muss allerdings nicht mehr durch die größten Wüsten und nicht mehr auf die höchsten Berge.
Ich bewundere, dass Sie das entscheiden, wann es sozusagen genug ist. Das heißt also, Sie haben es gerade gesagt, Sie gehen nicht mehr auf die ganz hohen Berge. Sie machen, glaube ich, nur noch 4000 Meter. Aber wie spüren Sie das, dass jetzt der Moment ist, zu sagen, okay, jetzt ist für den Moment genug?
Also ich habe mir zum 60. Geburtstag, genau vor 10 Jahren, die Wüste Gobi geschenkt. Und ich bin dann 2000 Kilometer weit durch die Gobi gegangen, der Länge nach. Und dabei ist mir klar geworden, solche Sachen darfst du nicht mehr machen. Das ist genug, es reicht. Und sonst würde ich mich früher oder später umbringen. Das ist nicht der Sinn der Übung, sondern ich habe mich dann zurückgenommen, kleinere Abenteuer angestrebt. Es ist ja auch so, dass die Berge für mich höher werden. Heute ist ein 6000er für mich wie früher ein 8000er. Eine flachere Kletterwand ist wie überhängend. Also ich muss da schon ein bisschen selbst mir Schranken auferlegen. Und für mich gilt, das Können ist des Dürfens Maß. Und das Leben ist ein Bogen. Es beginnt in unseren ersten Jahren. Wir lernen dazu, wir werden besser, wir werden stärker. Ich habe in der Mitte meines Lebens alle denkbaren Abenteuer bestanden, die ich mir vorgenommen habe. Und jetzt geht's eben bergab. Das gehört zum Leben dazu. Der Bogen geht zu Ende.
Die Tragödie Ihres Lebens war der Tod Ihres Bruders bei einer Bergbesteigung. Ihre Familie hat Sie damals gebeten, nicht mehr weiter zu klettern. Warum haben Sie sich dagegen entschieden? Warum haben Sie weitergemacht?
Also nach einer Zeit der Trauer, ich lag ja auch lange Zeit in der Klinik, weil mir Zehenspitzen und auch Fingerkuppen abgenommen worden sind wegen der Erfrierungen, habe ich erkannt, dass es eigentlich nichts brächte, wenn ich auf diese Leidenschaft des Abenteuers, des Bergsteigens verzichten würde. Mein Bruder und ich hatten große Träume auch in die Zukunft hinein gedacht und geplant. Und ich wäre wahrscheinlich ein unglücklicher Mensch geblieben, wenn ich mich dann einem bürgerlichen Beruf gewidmet hätte und all diese Träume einfach gestrichen hätte. Ich konnte den Bruder nicht mehr lebendig machen. Er war tot. Das war eine Tatsache. Und mit dieser Tatsache habe ich leben gelernt. Und ich bin damit eher zu meinem Leben, zu meiner Fähigkeit, mich ausdrücken zu können, gekommen, als wenn ich eben verzichtet hätte. Im Übrigen habe ich ja auch seine Ideen weitergetragen und habe auch seine Energie sozusagen in mein Leben hineinbringen können. Und ich lebe mit meinem Bruder. Das heißt, solange ich an ihn denke, ihn erinnere, ist er in irgendeiner Weise noch da.
In Ihrem Buch geht es auch um Ihre Familie, also Ihr Herkommen. Und Ihre Mutter hat über alle 8 Kinder kleine Psychogramme geschrieben. Und über Sie hat sie geschrieben, dass Sie also großen Kampfeswillen hätten, dass Sie allergisch seien gegen Ungerechtigkeit und dass Sie verletzbar sind. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Meine Mutter war keine Psychotherapeutin oder Psychologin, aber sie hat mit ihrem mütterlichen Hausverstand das ganz genau getroffen. Ich habe noch ein paar andere Psychogramme gelesen über meine Brüder, meine Schwester, nicht alle. Und die hat sie auch getroffen. Das heißt, die hat natürlich, weil sie die Mutter war, weil sie uns von klein auf beobachtet hat und gepflegt und ja weitergebracht hat, hat sie einen scharfen Blick gehabt auf das, wie ihre Kinder veranlagt sind. Und das, glaube ich, ist ein Wesenszug, den alle Mütter haben. wenn sie ja ihre Kinder lieben. Und bei uns war es ja so, dass wir 9 Kinder waren und jeweils das Jüngste nun die große Aufmerksamkeit hatte. Und damit hat sie natürlich auch schärfer auf dieses Jüngste, jeweils Jüngste geschaut, als auf die Großen, die schon langsam Flücke wurden.
Seit Wochen, Herr Messner, reden wir über Schottland, also über die separatistische Bewegung in Schottland. Nun hat sich heute ja entschieden, dass die Schotten in der Union in Großbritannien bleiben. Sie kommen aus Südtirol, das hat auch eine starke separatistische Bewegung. Wie stehen Sie zu diesen separatistischen Bewegungen, wie zum Beispiel in Schottland?
Also zuerst einmal freue ich mich, dass die Schotten vernünftig entschieden haben, dass Europa jetzt nicht zerbröselt. Das hätte ja eine Lawine auslösen können. Auch bei uns sind die Oppositionsparteien, die Abspalter, ja in den Startlöchern gestanden und haben gehofft, dass es jetzt auch bei uns losgeht. Es ist ja so, Schottland hätte wahrscheinlich nicht mehr in die EU zurück können, wenn sie sich abgespalten hätten. Das gleiche gelte für uns, weil ein Nein einer der 28 Staaten reicht, um sozusagen den Ausschluss aus der EU zu provozieren. Italien hätte nie Ja gesagt, wenn wir uns von Italien abgespalten hätten, also Ja zur EU. Und wir wären ohne EU nicht überlebensfähig. Natürlich haben wir Südtiroler eine Autonomie notwendig, eine starke Autonomie. Wir haben jetzt dafür zu streiten, ich meine mit Worten zu streiten, dass wir eine Finanzautonomie kriegen, weil Italien ziemlich pleite ist und wir Südtiroler nicht in der Lage sind, sozusagen die Staatskasse zu füllen. Wir haben ein sehr schwieriges Land, aber wir in Südtirol dürfen nicht jammern. Es geht uns gut. Wir gehören zu den reichsten Regionen von Europa, obwohl wir in einem Berggebiet leben, das ziemlich schwierig zu gestalten und zu verwalten ist. Und wir haben halt das große Glück, dass wir der lebendige Faden sind oder der lebendige Korridor sind zwischen dem deutsch sprechenden Norden und dem italienisch sprechenden Süden, haben einen großartigen Tourismus, vor allem auch aus Deutschland. Und damit können wir gut zurechtkommen. Und heute ist es ein Vorteil, dass wir mehrsprachig sind, dass wir beide Kulturen, die italienische und die deutsche, verinnerlicht haben. Wir sind im Grunde das typische Beispiel für ein gemeinsames Europa. Und nur wenn die europäischen Bürger, die Einzelnen, ein Europabewusstsein kriegen, weniger als das deutsche, italienische, französische, also das Nationalbewusstsein, dann werden wir das gemeinsame Europa retten als Friedensmodell und auch als Zusammenlebensmodell im größeren Rahmen. Wie wollten wir sonst ein Beispiel sein für den Rest der Welt, wo es ja überall zu großen Unregelmäßigkeiten, großen Streitigkeiten, Aggressionen gekommen ist.
Herr Messner, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Dankeschön.